Spannende Romane müssen nicht immer Krimis sein. Drei Beispiele. Die heutigen Buchtipps haben gemeinsam, dass man sie nicht mehr aus der Hand legen kann, sobald man eben das erste Kapitel mal irgendwie gelesen hat. Die drei Romane gehören allerdings nicht alle ins Genre Krimi. Einer behandelt den realen Fall, in dem ein mutmaßlicher Mörder einen Freispruch erhielt. In einem anderen geht es um eine fiktive Medizinstudie. Und als drittes gibt es einen ungeschönten Einblick in die irische Gesellschaft. Aber ich beginne jetzt mal mit »Wir werden jung sein« von Maxim Leo. Also darin geht es um unvergängliches Leben und, mal ehrlich, wer hatte nicht schon mal daran gedacht, wie es wäre, wenn unsere Zeit unbegrenzt wäre? Dass dieser Wunsch nicht immer positive Auswirkungen hat, das beschreibt der Autor in seinem Roman. Während einer Studie zu einem Herzmedikament in der Berliner Charité unterläuft ein Fehler. Die Probanden werden plötzlich immer jünger, was einige, also vorwiegend ältere Menschen, vielleicht erstrebenswert finden, ist für die Betroffenen ein Problem. Zum Beispiel der 16-jährige Jakob ist gerade erst in einem Lebensabschnitt angekommen, wo er sich ausprobiert, Neues kennenlernt. Der etwas ältere Wenger, der hat eigentlich schon mit seinem Leben abgeschlossen und will seinen Kindern die Firma überlassen. Und plötzlich fühlt er sich wieder total unbesiegbar. Jennys Ehe hat die Belastung der Kinderlosigkeit nicht verkraftet. Nun stellt sie fest, dass sie keineswegs zu alt für eine Schwangerschaft ist. Und dann gibt es da noch eine Olympiaschwimmerin, die bereits über ihre besten Jahre hinaus ist. So, nun kann sie wieder neue Rekorde aufstellen. Und als fünftes hat der Projektleiter Martin also auch diese Tabletten genommen. Und der kann sich echt nicht erklären, wieso das biologische Alter der Teilnehmer immer weiter abnimmt. Und für ihn selbst ist das natürlich auch spürbar. Vor allem kann er nicht vorhersehen, ob das irgendwann wieder zum Stillstand kommt. Oh, super spannend, oder? Also Maxim Leo zeigt in seinem Roman die Auswirkungen eines verjüngenden Medikaments, ne, Anti-Aging und sowas. Und gerade in einer Gesellschaft, wo dieses Altern eben nicht so gern gesehen wird, wäre das doch echt die Lösung. Seine Figuren haben ein unterschiedliches Alter und sind somit in verschiedenen Lebenssituationen. Der Teenager, der hat noch nicht so viele Jahre, um sich verjüngen zu können. Und trotzdem ist sein Herz schon halt dermaßen erkrankt, dass die Einnahme des Medikaments erklärt. Der betagte Wenger hat dagegen andere Gründe, bei der Studie mitzumachen. Die beiden Frauen nutzen zwar ihre Vorteile des jüngeren Körpers, sind dabei aber auch nicht in ihrer Lebensgestaltung zufriedener. Die Charaktere decken also einen ganz großen Teil unserer Gesellschaft ab, in denen sich auch die Leser natürlich wiederfinden. Unweigerlich beschäftigt man sich dann nämlich mit der Frage, was man in diesem Fall selbst tun würde. Also ich mache das immer so. Literatur sollte ja auch neue Horizonte öffnen. In diesem Fall werden die ethischen Aspekte des Eingriffs in das natürliche Altern beleuchtet. Naja, aber als Hörer dieses Podcasts muss ich euch hier unbedingt auch das ungekürzte Hörbuch empfehlen. Es hat eine Laufzeit von 7 Stunden 14 Minuten und wurde von Simon Jäger eingesprochen. Also der verleiht jeder Figur genügend Authentizität, sodass man ein genaues Bild von ihr machen kann. Natürlich wurden sie vorher von Maxim Leo auch facettenreich angelegt. Aber das gesprochene Wort vereinfacht nach meinem Empfinden die Vorstellungskraft. Seine markante Stimme trägt einen so durchs Hörbuch und es passt unheimlich zum Thema. Wir werden jung sein von Maxim Leo ist ein kritischer Roman zum Thema Medikamentenstudie und die gesellschaftlichen Konsequenzen. Ein neues Herzmedikament wird an 4 Probanden und dem Projektleiter getestet und hat unerwartete Nebenwirkungen. Die augenscheinlichen Vorzüge kehren sich bei genauer Betrachtung ins Negative. Der Roman regt an, über die Akzeptanz des Alterns nachzudenken. Ja, eine Welt, auf der das menschliche Leben nicht mehr vergänglich wäre, birgt ja auch Nachteile. Also von mir gibt es in diesem Fall eine unbedingte Lese- und Hörempfehlung. Ebenfalls ein Gesellschaftsroman ist Ein Ort für immer von Graham Norton. Der Autor legt den Fokus auf die irische Mentalität und lässt seine Figuren stets in kriminelle Situationen kommen, ohne dass sie als Schwerverbrecher angesehen werden. Diesmal kommt der verräterische Duft aus der Kühltruhe. Ja, worum geht's? Carol wohnt mit fast 50 Jahren wieder bei ihren Eltern im fiktiven Ballytour. Das ist in Irland und ist angelehnt an echte Locations. Also, dass sie dort wohnt, passiert jetzt nicht freiwillig, sondern vielmehr, weil die Kinder ihres Lebensgefährten Declan das Haus verkaufen wollen, nachdem sie für ihren Vater einen Heimplatz gefunden haben. Carols Eltern hatten immer Vorbehalte gegen die Beziehung zu dem älteren Mann. Immerhin war sie die Lehrerin seiner Kinder, seine Frau ist weggelaufen und auch Carol ist immerhin schon geschieden. Also für irische Eltern sind das gute Gründe. Womöglich hat der undurchsichtige Apotheker seine Frau um die Ecke gebracht, um mit Carol zusammen zu sein. Doch plötzlich ist Joan, also Declans verschwundene Frau, wieder da. Graham Norton greift in seinem Roman Ein Ort für immer ein schwieriges Thema auf. Seine Protagonistin lebt mit ihrem Partner in seinem Haus. Mit seiner zunehmenden Demenz verändert sich ihre Lage dahingehend, dass sie keine Ansprüche auf Wohnen oder Informationen über den Gesundheitszustand des geliebten Menschen hat. Zu seinen Kindern hat sie trotz jahrelanger Bemühungen kein liebevolles Vertrauensverhältnis aufgebaut. Carols Ausweg besteht darin, dass sie zurück zu ihren Eltern zieht. Der irische Autor schafft es aber auch, die Perspektive der Kinder einzunehmen. Es muss schwer für sie gewesen sein, die Mutter nicht mehr um sich zu haben und stattdessen die neue Partnerin des Vaters, die gleichzeitig auch noch ihre Lehrerin war. Ja, jetzt mussten sie diese in ihrem Zuhause akzeptieren. Die Positionierung der Figuren birgt also schon ein gewisses Spannungspotenzial und ist dabei keineswegs unrealistisch. Als weiteres Thema kommt die Demenz hinzu. Wenn ein Partner plötzlich den anderen nicht mehr wahrnehmen kann und seine Umgebung ja, vergisst, ist das für die Beteiligten ebenfalls schwer zu bewältigen. Carol ist bereit, für Declan zu sorgen, was aber von den Kindern Sally und Killian vereitelt wird. Diese gehen sogar so weit, dass sie Carol aus allem ausschließen. Die Idee von Carols Vater, das Haus zu kaufen und somit für Carol wieder zugänglich zu machen, ist also eine super überraschende Wendung in diesem Roman. Damit beginnt nämlich auch der Krimi-Anteil des Romans. Wie man es als Leser der vorherigen vier Romane eigentlich auch erwarten durfte. Die Romane haben zwar nichts miteinander zu tun, haben aber ähnliche Muster. In diesem Fall taucht nun unbeabsichtigt eine Leiche in der Kühltruhe auf. Der anfängliche Verdacht, dass Declans Ehefrau vielleicht doch nicht einfach durchgebrannt ist, bewahrheitet sich aber nicht. Im Gegenteil, sie hilft mit, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Damit kann der Tathergang aus Rückblicken zusammengesetzt werden, die ja dann wieder ein ganz anderes Licht auf die Situation werfen. Meiner Meinung nach ist das eine Stärke von Nortons Romanen, dass er in die Idylle der irischen Traditionen immer auch irgendwie ein Geheimnis offenlegt, das die Beteiligten lieber unerwähnt lassen würden. Also Ein Ort für immer von Graham Norton ist ein warmherzig erzählter Roman um ein häufig unbeachtetes Thema, die Absicherung unverheirateter Partnerschaften. Er hält erneut eine emotionale Achterbahnfahrt für seine Protagonistin bereit und verwebt darin geschickt einen Krimi. Es ist gleichzeitig ein wohlbeobachtetes Abbild der typischen irischen Gesellschaft abseits der Großstädte und ein Appell an die Nächstenliebe. Und als dritten Lesetipp stelle ich euch heute Zeit der Schuldigen von Markus Thiele vor. Der promovierte Anwalt kombiniert also einen realen Fall mit Fiktion und präsentiert uns einen absoluten Page-Turner. Wie kommt es, dass ein nachgewiesener Mörder seit über 40 Jahren immer noch in Freiheit lebt? Zunächst zum Plot. Es beginnt in Hamburen im Jahr 1981. Ein entsetzliches Verbrechen ist geschehen. Die 17-jährige Nina Markowski wurde auf brutale Weise umgebracht. Schnell hatte man einen Tatverdächtigen festgenommen, auf den alle Spuren zeigten. Volker Merz wurde von Nina wegen eines anderen verlassen und fiel immer schon durch sonderbares Verhalten auf. Erstaunlicherweise entschied sich das Gericht aber für einen Freispruch. Ninas Vater Hans kämpft seither für eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Erst 3 Jahrzehnte später gibt es einen Lichtblick, nachdem mit fortgeschrittener Technik eindeutig die DNA von Merz nachgewiesen werden konnte. Es kommt zu einem weiteren Prozess, ja, und auch zu einem erneuten Freispruch. Falls es euch irgendwie bekannt vorkommt, das ist der wahre Kriminalfall um den Mord an Friederike von Möhlmann. Markus Thiele greift in seinem 4. Roman erneut einen wahren Kriminalfall auf, passt ihn an einigen Stellen an und kombiniert ihn mit einem 2. In Summe ergibt es einen Thriller, den man echt so schnell nicht mehr aus der Hand legt. Wie gesagt, lehnt sich der Hauptteil in dem Fall von Friederike von Möhlmann an, die 1981 bei Celle vergewaltigt und erstochen wurde. Der Täter konnte nicht überführt werden. Schon allein die Vorstellung, was die Hinterbliebenen durchmachen, macht betroffen. In diesem Roman wird der Leser langsam mit der Situation vertraut gemacht. Es wird auf 3 Zeitebenen erzählt, sodass man auch immer wieder aus der Situation herausgerissen wird und neue Informationen aus dem Jahre 2012 und 2022 bekommt. Dabei wird deutlich, wo die Grenzen eines Rechtsstaates sind. Ninas Schicksal macht betroffen. Umso ungläubiger liest man die Erklärungen der Verteidigung, die den fiktiven Angeklagten tatsächlich vor dem Gefängnis bewahren. Zugrunde liegt Artikel 103 unseres Grundgesetzes, dass niemand erneut vor Gericht gestellt werden kann, wenn er einmal rechtskräftig freigesprochen wurde. Der Angeklagte hat zudem niemals ein Geständnis abgelegt, selbst als eindeutige DNA-Ergebnisse vorliegen. Das entspricht übrigens der Wahrheit. Nervenaufreibend schildert Thiele die Anspannung der Beteiligten. Erst beim 2. Gedanken bemerkt man auch die Verantwortung, die seinerzeit auf den Richtern gelegen haben muss, in diesem Fall zu entscheiden. Also ich wollte nicht an der Stelle sein. Die Nebenhandlung um die Polizistin Anne Paulsen ist umso verständlicher, wenngleich auch nicht akzeptabel. Sie versucht nämlich, den mutmaßlichen Täter mit Gewalt zum Geständnis zu zwingen. Also Selbstjustiz, ne, kann nicht die Lösung in einem Rechtsstaat sein. Zeit der Schuldigen von Markus Thiele ist ein spannender Thriller, der die deutsche Rechtsprechung aufzeigt und hinterfragt. Ein freigesprochener Mörder sollte in unserer Gesellschaft in wirklich keiner Satzkombination möglich sein. Dass dies aber Realität sein kann, zeigt der Fall Friederike von Möhlmann aus dem Jahr 1981. Die der Wahrheit angelehnte Handlung wurde mit fiktiven Figuren lebendig geschildert. Also mein Urteil, unbedingter Lesetipp. Welches der 3 Bücher hat dich am meisten angesprochen? Die Rezensionen und noch vieles mehr lest ihr auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com. Hinterlasst gerne einen Kommentar.